Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz. Wir reden über den vergangenen Bundesligaspieltag. Das ist in diesem Fall der 26. Und folgende Gäste sind heute mit dabei. Zum einen Benjamin Kuhlhoff von Elf Freunde. Hallo Benny.
Hi.
Und mit dabei von mir sanroth.de, einem FC Bayern-Blog, Christopher Ramm. Hi Christopher.
Servus.
Wir werden später außerdem noch den Tobi dazuschalten, einen Hannover 96-Fan, den ihr bei meinsportradio.de öfter hören könnt. Aber beginnen wollen wir jetzt mal mit den Sonntagsspielen. Und da haben wir etwas erlebt, was es so oft in dieser Saison noch nicht gab, nämlich eine Niederlage des FC Bayern. Christopher, du als FC Bayern-Blogger wirst jetzt natürlich einen inneren Reichsparteitag feiern, dass du über dieses Spiel reden darfst. Was war los?
Ja, also ganz so schlimm ist es nicht. Ich glaube, ich kann Niederlagen ganz gut verarbeiten. Favre hat es einfach unheimlich oder ist einfach ein unheimlich guter Taktikfuchs. Das war im Hinspiel schon zu sehen. Ich glaube, das haben nicht mehr ganz so viele vor Augen, aber es lief eigentlich ganz, ganz ähnlich ab. Und zwar ja, lässt er seine Gladbacher in einem 4-4-2 offensiv für defensiv spielen, dabei immer gut verschieben. Und die Mannschaft betreibt einen unheimlich hohen läuferischen Aufwand und hat den Bayern sowohl im Hinspiel, aber jetzt auch im Rückspiel relativ viel Platz zum Flanken gelassen. Und diese Flanken sind einfach beim FC Bayern relativ ungefährlich, weil zum einen Bernat nicht so gut flanken kann und die anderen Flanken von ja Rafinha, Robben etc., wer auch immer sie geschlagen hatte, einfach zu ungenau waren. Und Lewandowski jetzt auch nicht der aller Kopfballstärkste, präsenteste Spieler ist. Und ja, dann passiert es eben, wie es im Fußball so ist. Ich will jetzt nicht sagen, du dominierst das Spiel, aber hast natürlich mehr Ballanteile, mehr Spielanteile. Und durch einen irgendwie individuellen Fehler macht Gladbach das 1-0 und dann, ja, ganz am Ende des Spiels dann auch das 2-0 und geht damit auch verdient als Sieg vom Platz.
Benny, hast du das Spiel ähnlich gesehen?
Ja, ich schwiff dann so in der Schlussphase ab, in dem Gedanken, dass ich gedacht habe, vielleicht ist Arjen Robben dann doch wichtiger, als alle anderen sich schreiben wollen oder alle anderen sagen wollen in der Offensive beim FC Bayern, weil A, dass das Tempo fehlt, hat glaube ich jeder gesehen, aber B, war auch jegliche Form von Überraschungsmomentum da vorne vollkommen raus, also ohne Robben und Ribéry vor allem, die beiden. Das hat mich schon so ein bisschen erstaunt, dass da gar nicht mehr aufs Tempo gedrückt wurde. Irgendwann bolzte dann nur noch Boateng aus jeder erdenklichen Lage aufs Tor. Ich glaube, hat er jemals ein Bundesliga-Tor geschossen? Wenn der schon die letzte Offensivkraft ist, dann kann man schon merken als Bayern-Fan wahrscheinlich, dass das Spiel nicht gedreht wird. Das war meine Erkenntnis.
Dem ist schwierig zu widersprechen, denn tatsächlich war mit der Robben-Auswechslung dann jeglicher Wind raus. Und was sagen wir zu Schweilonso, Christopher?
Sie haben jetzt, glaube ich, das 7. oder jetzt gut das 8. Spiel zusammen gemacht in der Startaufstellung. Also jetzt nur in der Startaufstellung. Davon sind nur 3 gewonnen worden. 1 jetzt gegen Stuttgart und 1 gegen Braunschweig davon. Das ist jetzt, ohne den beiden Vereinen zu nahe zu treten, irgendwie auch nicht die allergrößten Fußballmächte. Und es war, glaube ich, auch in dem Spiel wieder zeitweise zu sehen, dass zwischen den beiden Spielern eine gewisse Harmonie fehlt. Also im Sinne der Abstimmung. Oftmals stehen sie so auf einer Höhe, dann wollen beide irgendwie mehr oder weniger den gleichen, ja, schon instinktiv irgendwie den gleichen Raum besetzen. Und das führt dann einfach dazu, dass jedes Mal mehr oder weniger ein Spieler im Aufbau fehlt, weil das eigentliche Ziel ja von Pep Guardiola ist, Dreiecke zu finden, in denen dann Passstaffetten stattfinden. Und Dreiecke lassen sich nun mal schwerlich bilden, wenn 2 Spieler auf dem gleichen Punkt stehen. Und ich glaube, dass wir diese Experimente beide zusammen in der Startelf nicht mehr ganz so häufig werden.
Weil Lahm jetzt zurückkehrt und Thiago auch in den Startlöchern steht?
Ja, und dann deswegen. Und was jetzt auch, ja gut, jetzt bei dem Spiel jetzt auch ein bisschen offensichtlich war, die sind halt ja im Umschaltspiel, also im defensiven Nachrücken dann Gegner zustellen, sind sie einfach die Spur zu langsam. Es gab irgendwie, also Alonso war beim 1-0 zu weit weg, Schweinsteiger wirkte beim einen Schuss von Hahn, also von den 3 Schüssen, die es da gab, also dem zweiten von Hahn, wirkte er ein bisschen unglücklich und beim dritten Tor dann auch eher, ja, nicht gerade sehr erfreulich oder aufbauend in der Zweikampfführung und deswegen ja, wird es da sicherlich Änderungen geben.
Und bemerkenswerte Serie von Manuel Neuer gegen Borussia Mönchengladbach, so ein bisschen wie der EA-Fluch.
Ja, das habe ich mich auch stark gewundert, muss ich sagen. Vor allen Dingen durchflutschen lassen, Das sah ja schon fast nach Mitleid mit Gladbach aus oder was auch immer. Und Schalke muss natürlich sagen, wahrscheinlich war er gegen seinen Ex-Club und hat sich das Ding extra reingelegt, damit ich mir gar keine Hoffnung mehr machen muss auf die Champions League. Also das war schon in der neuer Statistik von Slapstick-Unfällen fast schon Platz 1, würde ich sagen.
Da ist aber jemand auch ganz schön verbittert. Man hört da so eine. Wir kommen gleich noch zum Leverkusen-Spiel. Spar dir deinen.
Ja, mein Sermon, was ich
Ja. Versuch's bis dahin wenigstens noch
zu
positiv zu
unterdrücken.
sehen.
Ja. Aber ich wollte noch mal was zu, wo wir gerade bei dem Doppelduo, wie es genannt hat, Schwei-Lonso. Nee, wie hast du es gesagt?
Ja,
Schwei-Lonso.
Schwalonso, ja.
Ja, erstmal sehr schön, klingt super. Auch hinten auf dem
Danke.
Trikot macht es ja sicher gut. Ich finde es ganz erstaunlich, wie schnell dann Xabi Alonso so ein bisschen entzaubert wurde in der Bundesliga. Ne? Ich weiß noch so am Anfang, alle haben mit offenem Mund da gestanden, boah, da kann der tolle Querpässe spielen und ist der ein übersichtlicher Spieler, ist er auch immer noch. Aber es gab, glaube ich, ein Spiel gegen Leverkusen in der Hinrunde, wo die den einfach mal, nee, das war, glaube ich, gegen Dortmund, Entschuldigung, wo die ihn einfach mal vorne zugelaufen haben und einfach keinen Raum gelassen haben, all das zu machen. Und plötzlich war der auch nur ein ganz normaler Fußballer. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mit der steigenden Belastung und der zunehmenden Durchsichtigkeit von allen Gegnern, dass er jetzt, dass jeder mal gegen ihn gespielt hat, so ein bisschen auch sein Zauber verloren gegangen ist. Oder was sagt ihr als Bayern-Fan dazu?
Es ist natürlich schon so, ja, dass er jetzt eigentlich in der ganzen Rückrunde schon nicht mehr an die Leistung anknüpfen kann wie in der Hinrunde. Das liegt zum einen daran, ja, dass er sich das Leben auch selbst immer unnötig schwer macht. Und wenn ich jetzt so an die Spiele gegen Donetz denke oder auch jetzt gegen Hannover, das sind relativ viele frühe Foulspiele, gelbe Karten, dann ist es defensiv enorm schwierig, weil er sich dann einfach sehr, sehr zurückhalten muss. Und da man natürlich offensiv, hast du es, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Die Gegner pressen ihn jetzt früher, sie wissen, wie sie ihn besser pressen müssen. Und ja, dadurch, es ist einfach ein Spiel, was ihn überhaupt nicht behagt, wenn er unter Druck gesetzt wird, sondern sein Spiel ist es eher, ich glaube, der Höhepunkt seines Schaffens war, glaube ich, das Spiel gegen Bremen zu Hause, diese 6:0. Da konnte er ja eigentlich alleine durchlaufen bis zum Strafraum, weil ihn einfach keiner angegriffen hat. So ehrfürchtig waren die Bremer in dem Spiel. Na, und ja, jetzt ist es natürlich genau umgekehrt. Die Gegner wissen, was sie machen müssen, wie sie denn gegen ihn spielen müssen. Und dann hat er einfach auch seine Probleme. Hinzu kommt natürlich, glaube ich, auch in dem Spiel, wie es schon angesprochen habe, wenn Schweinsteiger mit ihm zusammenspielt, dann fehlt ihm einfach so ein genialer Partner im Mittelfeld. Ich hoffe jetzt mal, oder aus Bayern-Sicht hofft man natürlich, dass es jetzt mit Lahm, Thiago, ja, auch Götze etc. ein bisschen besser wieder harmonieren wird, wenn nur vielleicht nur einer von beiden auf dem Platz steht.
Wobei ich da ganz interessant fand, dass sie wahnsinnig viel rotiert haben, wenn es darum ging, wer der Aufbauspieler bei den Bayern ist. Also man hat sowohl Alonso mal zwischen beiden Innenverteidigern gesehen, Schweinsteiger. Götze war zwischenzeitlich Anfang der ersten Halbzeit auch mal der erste Zielspieler, das allerdings nur sehr kurz. Sie versuchen da schon zu rotieren. Sie versuchen auch, dass die immer gestaffelt stehen, Schweinsteiger und Alonso. Aber so ganz will der Funke nicht überspringen.
Nee, absolut nicht.
Ist wahrscheinlich in der Genetik mittlerweile festgelegt, dass sie beide auf denselben Punkt strömen, weil sie ja beide die gleiche Genialität haben oder was auch immer. Also, aber ich meine, das ist ja auch ein Luxusproblem, wenn man sagen kann, wir hoffen, dass es mit Lahm und Thiago besser wird. Da würde sich jede Mannschaft in Europa denken, worüber reden wir eigentlich, ne? Also von daher müsst ihr euch, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber es ist bemerkenswert, dass zwei so starke und standende und ja auch mit Titeln behängte Spieler jetzt so langsam auch ihre Problemchen kriegen. Beziehungsweise bei Xabi Alonso ist ja das Alter, aber bei Schweinsteiger mit, ich glaube, 30 jetzt so langsam schon übers Tempo gesprochen wird, das wird ihm auch nicht gut tun, glaube ich.
Und man darf aber auch nicht vergessen, auch wirklich super starker Gegner. Also Gladbach jetzt
Ja.
zusammen mit welchem Team in dieser Saison ungeschlagen? Weißt du es, Benny?
Ungeschlagen.
Ja, in der Liga
Nee, weiß ich
gegen
echt
die
gar nicht.
Bayern? Na, der FC Schalke.
Ach so, weil
Ist
zweimal Origin, ja.
das einzige andere Team, genau. Alle anderen Teams haben gegen die Bayern schon mal verloren. Und auch durchaus gerechtfertigt jetzt auch dieser Auswärtssieg. Also man muss zu Gladbach auch sagen, mich haben sie ehrlich gesagt in der Rückrunde bisher wenig überzeugt. Da fand ich das jetzt die beste Leistung.
Ich finde beeindruckender Kader Gladbach. Also für mich so ein bisschen sowieso die Überraschung der Saison. Wolfsburg lasse ich da mal vollkommen außen vor und alle anderen, Augsburg etc. Also da wurde über Jahre irgendwie, wenn man bedenkt, dass die gegen Bochum noch gegen den Abstieg gespielt haben vor nicht allzu langer Zeit, in aller Ruhe ein richtig starker Kader zusammengebaut. Da ist auch eine Spielidee zu erkennen. Favre macht das sehr gut und ja, also da sie schaut man sich sehr gerne an, auch als Nicht-Gladbach-Fan. Also ist eine für mich eine der interessanteren, beziehungsweise vielleicht sogar die interessanteste Mannschaft in dieser Saison.
Das Spiel heute hat ihn natürlich unglaublich in die Karten gespielt. Wenn eine Mannschaft selbst den Ball haben will gegen die Elf von Favre, ist es einfach, es ist perfekt für seine Mannschaft, weil er einfach das so gut hinzaubern kann, zwei Viererketten vor die Abwehr zu stellen, die so exakt verschieben können, auch von den Laufwegen her. Gladbach hat am Ende fast 130 Kilometer gelaufen. Es ist einfach beeindruckend, vor allem auch nicht durch irgendwelche überwiegende Härte, sondern sie haben es wirklich ganz geschickt geschafft. Irgendwie sind am Ende unter 10 Foulspielen geblieben und haben trotzdem 60% aller Zweikämpfe gewonnen. Also wirklich eine sehr, sehr beachtliche Leistung.
Und mit einem hohen Aufwand verbunden. Also man wertet das oft so negativ, dass man einfach sagt, die stellen zwei kompakte Viererketten hinten hin. Aber was da für eine Laufarbeit mit dem Verschieben zusammenhängt, das hat man ja auch heute wieder gesehen. Ich glaube, 120 Kilometer laufen sie durchschnittlich pro Spiel, was der Topwert in der Liga ist. Kommt nicht von ungefähr. Gut, und jetzt sind sie auf dem dritten Platz. Und in der Meisterschaft wird es nochmal spannend, weil Wolfsburg konnte jetzt nochmal einen Punkt aufholen auf die Bayern. Jetzt sind es noch 10 Punkte Vorsprung. Das ist eigentlich schon grotesk genug. Wolfsburg 1-1 bei Mainz. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Benny, Mainz spielt jetzt wieder so wie früher halt. Da will er mir nicht widersprechen. Christopher, wie siehst du es denn?
Ja, Mainz, es war ein sehr ganz, ganz komisches Spiel, weil Mainz hatte eigentlich gefühlt 85 Minuten das Heft des Handels in der Hand, unheimlich viel Druck gemacht, Chancen sicher spielt, Wolfsburg eigentlich an der eigenen Abwehr oder am eigenen Strafraum festgebunden. Es ging eigentlich quasi aktuell, also es ging eigentlich wenig bis gar nichts bei Wolfsburg. Sie hatten eigentlich nur eine ganz schwächere Phase von vielleicht maximal 5 Minuten, als Gustavo erst den Pfosten getroffen hatte und dann nach dem Eckball auch den Ausgleich gemacht hatte. Wirklich eine sehr, sehr beachtliche Leistung, vor allem auch mit welchem Engagement Mainz auch in dieses Spiel reingegangen ist. Es war wirklich so, von Anpfiff an haben sie die ersten 20, 25 Minuten volles Pressing gespielt und Wolfsburg eigentlich so den kompletten Schneid abgekauft und hätten eigentlich in der ersten Halbzeit ja eigentlich schon mit 2:0 führen können, wenn nicht sogar müssen. Und dann hätten sie auch das Spiel gewonnen im Endeffekt.
Und Wolfsburg ein bisschen müde, Benny.
Ja, ich habe das Spiel leider, muss ich sagen, nur im Auto verfolgt. Aber kann man auch verstehen. Ich meine, die rackern sich die ganze Saison ab. Die haben auch ein extrem aufwendiges Spiel. Wenn ich sehe, ich glaube, Kevin De Bruyne, der laufstärkste Spieler der Liga zusammen mit, schon wieder den Namen vergessen, aber der läuft ja pro Spiel, glaube ich, 14, 15 Kilometer. Da kann man sich auch mal so einen Ausrutscher gegen Mainz leisten. Vor allem, wenn man auf die Tabelle blickt, tut denen das ja nicht allzu sehr weh, würde ich sagen.
Ja, das ist vielleicht der interessante Punkt. Also nach vorne hatte man ja nicht wirklich noch was erwartet, ehrlich gesagt, bei 11 Punkten Vorsprung der Bayern vor diesem Spieltag. Und jetzt auf Gladbach, obwohl die gewonnen haben, immer noch 7 Punkte Vorsprung. Also das sieht echt sehr entschieden aus. Und damit könnten wir eigentlich auch schon relativ galant zum Topspiel des Samstagabends kommen, wo sich auch zwei Champions League-Anwärter gegenseitig beworben haben um die Königsklasse. Benny, man hat es schon ganz leicht rausgehört, zu welchem Verein dein Herz tendiert.
Und das ist nicht Leverkusen. Überraschung.
Da wird jetzt so manchem Podcaster gerade das Nutella-Brötchen aus der Hand gefallen sein. Ja, erzähl mal, warum bringt ihr gerade nicht die Ergebnisse, die ihr braucht, auf den Platz?
Tja, wenn ich das wüsste. Also ich habe am Wochenende von meinem Cousin eine Nachricht bekommen, kurz vor Abpfiff. Er schrieb nur, habe gehört, für viele Schalker ist Konstanz nur eine Stadt am Bodensee. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Also auf jedes gute Spiel folgt ein mittelgutes Spiel, dann folgen zwei schlechte, dann kommt wieder ein gutes. Das ist aber fast schon seit Jahren so. Auf beeindruckend, das ist eine Art von Konstanz, die man sagen kann. Also, ich habe das nach dem Real Madrid-Spiel auch zu einem Freund von mir gesagt, so, das war alles schön und gut, aber darauf werden sie sich jetzt erstmal ein paar Wochen ausruhen. Letzte Woche in Berlin, absolutes Horrorspiel von Schalke. Auch das Spiel jetzt muss man sagen, also wenn man mit so einem Spiel gegen Leverkusen, wenn man so ins Spiel geht und so um die Champions League spielen will, dann ist es vielleicht am Ende so, dass man es vielleicht auf dem letzten Ende auch nicht so richtig verdient hat, weil das war jetzt seit Jahren so, dass man sich probiert, dann am letzten, vorletzten Spieltag dann noch irgendwie da reinzuwursteln. Hat auch immer geklappt, weil aber auch Teams wie Wolfsburg und Gladbach dann nicht in der Verlosung waren. Und ja, das war also erschreckender Auftritt mal wieder, also wirklich gemessen an dem Spiel in Madrid, wo man natürlich nichts zu verlieren hatte und auch Räume hatte ohne Ende, war das richtig erschreckend. Also vom Spielaufbau, da werden Verteidiger einfach nur halb gar angelaufen und die Martip und Co. kloppen den Ball wahllos in Seiten aus oder sonst wohin. Vorne wird kein Ball festgemacht, im Zentrum ist gar nichts los. Die letzten 10 Minuten wird sich dann auch noch versucht, durch irgendwelche Schiedsrichter, mit dem Schiedsrichter in Scharmützel zu kommen, weil der ja irgendeinen Rückpass nicht gepfiffen hat. Also das war irgendwie, ich will nicht sagen, ein erbärmlicher Auftritt dafür, dass man im Spitzenspiel um die Champions League kämpft, aber das war schon sehr, sehr, sehr ernüchternd und macht wenig Hoffnung auf eine Aufholjagd und vielleicht noch ein Erreichen von Platz 4.
Jetzt ist ja das eigentlich Ärgerliche, dass man ja genau wegen dieser fehlenden Konstanz Jens Keller entlassen hat. Und jetzt holt man Di Matteo. Und jetzt ist einfach alles wie vorher und eure Geschichte mit indirekten Freistößen, die gegeben oder nicht gegeben werden, will einfach nicht abreißen. Aber du willst daran nicht das Spiel aufhängen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ach, auf keinen Fall. Also ich meine, den hätten sie wahrscheinlich auch noch 12 Meter drüber gebolzt. Das ist ja nicht entschieden, nur weil es indirekter Freistoß ist, der reingeht. Und sich darauf jetzt festzunageln, ich meine, hat dann ja auch 89 Minuten und 58 Sekunden mehr Zeit, ein Tor zu schießen oder zumindest eine Chance zu erarbeiten. Das hat ja auch nicht geklappt. Ja, und was das Thema Di Matteo, Jens Keller und Trainer und so weiter angeht, da bin ich eigentlich nur gespannt, ob wir das noch diese Saison nochmal zu hören kriegen und dann in der Sommerpause wieder einer ausgetauscht wird oder ob sich endlich mal eingestanden wird. Wir müssen jetzt auch mal 3-4 Jahre lang einfach vielleicht mal sowas wie eine Idee des Ganzen untermauern oder erarbeiten und dann der ganzen Idee folgen und das eben nicht jedes Mal vom Trainer vorgeben lassen, sondern vielleicht vom Verein selber. Also Stichwort Jugend, Forsch oder wir holten uns wieder einen alternden, halbfitten Spieler, der dann quasi großer Name ist, also Khedira, zuletzt Boateng. Oder ob man einfach mal sagt, wir haben eine richtig gute Jugendarbeit, die soll mal 2 Jahre laufen und dann spielt man vielleicht 2 Jahre Europa League oder gar nicht in Europa und daraus entsteht dann eine Mannschaft. Das sind, glaube ich, die Punkte, die man sich eher fragen sollte, anstatt sich diese Saison wieder in die Champions League zu würgen. Also das wünsche ich mir als Fan.
Aber Benjamin, findest du, dass Di Matteo eine Idee hat? Also ich habe jetzt irgendwie so dieses Spiel in Dortmund vor Augen. Okay, das war vielleicht der negative Höhepunkt als Nichtleistung, die ja, wo die taktische Grundvoraussetzung einfach nur möglichst destruktiv war und dann auf einmal gab es wieder den kompletten Turnaround. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Di Matteo nicht so richtig weiß, was er eigentlich mit seinen Spielern anstellen soll. Soll es jetzt eher so defensiv sein, wie jetzt vielleicht in der Chelsea-Höchstphase im Champions-League-Finale? Mhm. Oder soll es jetzt doch eher wieder offensiver sein? Also da fehlt mir schon an diese Konstanz.
Also ich muss einerseits sagen, dass ich dieses Chelsea-Defensiv-Credo nicht mehr so richtig hören kann. Der stellt sich ja nicht hinten rein, der muss halt mit den Spielern spielen, die er hat so. Das ist jetzt, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, nicht die erste Garde, die da vor allem in der Offensive rumturnt, aber das ist schon klar. Also die einzige Idee, die ich erkenne bei ihm, ist diese Dreier-Fünferkette, die ja auch einigermaßen gut funktioniert an guten Tagen. Also dass es in der Defensive zumindest eine klare Ordnung gibt. Was vorne passiert, ist in weiten Teilen indiskutabel. Also sich darauf zu verlassen, dass Vintela trifft oder nur lange Bälle rauszuschlagen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also hinten dicht Mauern zukleistern, alles kann er. Das ist aber auch der einfachere Teil im Fußball. Und dann vorne eine halbwegs durchdachte Offensivstrategie, die fehlt ihm vollkommen. Das mag daran liegen, dass die Hälfte der Offensivabteilung, die man normalerweise spielen würde, nicht da ist. Aber selbst die Leute, die da sind, so Leroy Sané, Max Meyer, sind ja auch erfrischende Typen, die man, glaube ich, einfach mal loslassen muss. Und also gerade die Auswechslung von Sané in der 40. Minute, die war schon fast schon eine Frechheit, da nicht mal bis zur Pause zu warten, um einen 19-Jährigen aus dem Spiel zu nehmen. Da haben schon viele geschluckt, die ich kenne, die es mit dem FC Schalke halten. Aber genau, also um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, defensiv hat er eine Strategie und die hat er auch, die ist klar zu erkennen und da weiß auch jeder, was er zu tun hat und die gefällt mir auch. Aber dann danach, da muss er, glaube ich, selber noch so ein bisschen dran arbeiten, was er dann aus den vorhandenen Spielern zusammenbasteln kann. Aber das, was jetzt ist, ist auf jeden Fall, das ist so leicht zu durchschauen, dass man wahrscheinlich noch aus der Europa League rutscht, wenn man so weiterspielt.
Erschreckend fand ich es zu sehen, dass Fafana, ich glaube, wie lange war er verletzt? Gut ein Jahr.
Ja.
So in der 75., 80. Minute eingewechselt war und eigentlich wirklich keinen sehr fitten Eindruck gemacht hat. Und allein er hatte schon mehr Offensivaktionen als komplett Schalke in den ganzen 80 Minuten vorher zusammen.
Genau, das habe ich auch gedacht. Er war gefährlicher und strahlte mehr aus als alles andere, was da vorne im Rest des Spiels rumlief. Ja, das macht einem als Fan so ein bisschen Sorgen. Andererseits sage ich, wenn sie hinten zumindest dicht halten würden, dann wäre das ja alles noch okay. Und sich da jetzt irgendwie so zumindest in die Endphase zu retten und dann wieder so ein Verfahren einzubinden, Draxler, der hoffentlich irgendwann wieder kommt, Goretzka mal als festen Einsatz einzuplanen, da würde das, glaube ich, auch in der ganzen Ausrichtung ein bisschen anders aussehen. Aber so im jetzigen Stand, sich darauf zu verlassen, dass vorne ein langer Ball mit dem Kopf verlängert wird und dann ein schneller Spieler vielleicht das Tor trifft, das könnten selbst wir verteidigen.
Mein Gott, das hört sich überhaupt nicht optimistisch und gut an. Da traue ich mich, die Anschlussfrage kaum zu stellen, aber muss sein, Benny, es tut mir leid, aber du hast gesagt, du würdest dir fast wünschen, mal 2 Jahre auch mal auf Europa League verzichten, dafür eine Idee umsetzen. Könnt ihr euch das denn überhaupt leisten? Wie sieht es denn bei euch finanziell gerade aus? Habt ihr nicht einen teuren Kader immer noch?
Wir haben sehr, sehr, sehr teuren Kader. Ich glaube, der zweiteuerste, was die Gehälter angeht. Da sind bestimmt einige Altlasten dabei, die man versucht jetzt abzustoßen. Ja, wahrscheinlich können wir uns das nicht leisten, aber ich meine, was so schaden wird uns auch nicht. Wir sind fast pleite, wie man immer sagt, ne? Mehr pleite als pleite kann man nicht sein. Und ich glaube schon, dass die Verantwortlichen da so geplant haben, dass man
So.
ohne.
Bei mir bist du jetzt wieder weg. Das passt ganz gut zur Gesamtsituation auf Schalke. Aber lass uns noch kurz ein Wort über bei Leverkusen verlieren. Christopher, mich hat es ja überrascht, mit welchem Aufwand die das wirklich geschafft haben, 90 Minuten da auf Schalke nach diesem Atletico Madrid-Spiel nochmal zu gehen.
Absolut. Ich hatte eigentlich so das Gefühl vor dem Spiel, dass es eigentlich ein relativ sicheres Ding für Schalke sein müsste, alleine schon unter der Prämisse, dass Leverkusen in Madrid Verlängerung gespielt hatte, Schalke ja unter der Woche kein Spiel hatte.
Mal du ganz ausstrahlen kann.
Das war noch ein Artefakt von vorhin. Wie ein verlorener Fehlpass, den man in den Nebel spielt und auf einmal kommt der Ball zurück.
Ja. Ja. Alle anderen sind schon in der Dusche, einer hat noch den
Ja,
Ball am
genau, da gab es
Fuß.
doch mal diese Geschichte vom Torhüter, der nicht mitgekriegt hat, dass das
Genau.
Spiel vorbei war. Gut, wir waren aber gerade dabei, über den Aufwand von Leverkusen zu sprechen und Christopher wollte dazu was sagen.
Ja, ich glaube, Schmidt hat es dann ganz richtig gemacht und die richtigen Änderungen vorgenommen. Brandt hat unter anderem gespielt, der mir eigentlich ganz gut gefallen hatte. Vorne Kießling, der zumindest ja bemüht wirkte, wenn auch wieder glücklos, aber doch bemüht. Und ja, insgesamt wirkt es so ein bisschen schlüssiger, mutiger als noch in Madrid und von daher schon eine sehr beachtliche Leistung unter der Prämisse, wie gesagt, dass unter der Woche wirklich 120 Minuten ja mehr oder weniger Fußballkampf stattgefunden hatte.
Und jetzt hat sich das oben ganz schön sortiert, wenn man jetzt einfach mal sieht, dass Schalke jetzt schon 6 Punkte Rückstand hat auf den Champions League Qualifikationsplatz. Das zeigt in eine eindeutige Richtung. Und wenn wir ein bisschen dahinter schauen und mal gucken, was am Spieltag sich noch so ereignet hat, dann war ein Spiel besonders interessant. Das war Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. 2:3 am Ende. Das Ergebnis ist aber nicht unbedingt symbolisch fürs Spiel oder eben doch. Dazu wollen wir uns unterhalten mit jemandem, der sich besonders gut bei Hannover 96 auskennt, nämlich dem Ad-Runner Tobi, dem Tobias. Hallo Tobi.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Tobi, lass mal ganz von vorne anfangen und erstmal mit dem Spiel beginnen. Und da war man ja sich vorher gar nicht so sicher, ob Korkut bei einer Niederlage bleiben darf. Jetzt ist er, Stand jetzt, Sonntagabend, immer noch euer Trainer, oder sehe ich das falsch?
Nee, das siehst du richtig. Sowohl, dass es vorher nicht so ganz klar war, ob er bleiben wird, als auch die Tatsache, dass er jetzt bleiben wird. Hannover 96 sogar am heutigen Sonntag eine Pressemitteilung rausgegeben, dass man einen Austausch hatte zwischen Kind, Duffner und Korkut und die sportliche Situation analysiert hat. Ergebnis ist, der Trainer hat das Vertrauen, er darf weitermachen und jetzt auch über die Länderspielpause für Hannover werkeln.
Und wie findet das der Hannover 96-Fan?
Oh, der Fan an sich findet das sehr durchwachsen. Also es gibt ganz viele, die gesagt haben, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, wenn der neue Trainer oder wer auch immer dann sein Nachfolger gewesen wäre, 2 Wochen Zeit hat, die Mannschaft kennenzulernen und auf das Spiel gegen Frankfurt vorzubereiten. Ich persönlich ist in Ordnung. Also ich bin Fan von, nein, Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich finde, Teufel Korkut macht einen guten Job. Natürlich läuft es zurzeit nicht so sonderlich überragend bei uns, aber er ist jetzt ein Jahr und ich glaube 3 Monate hier. Man hatte vorher gesagt, man gibt ihm 2 Jahre, um was aufzubauen. Da wäre jetzt nach 15 Monaten das Ganze meines Erachtens zu früh. Und wir hatten gute Spiele mit ihm, wir hatten nicht so gute Spiele, allen voran in der näheren Vergangenheit mit ihm. Aber ist es in meinen Augen keine Lösung, alle, ja, ich sag mal, anderthalb Jahre den Trainer rauszuschmeißen.
Mhm. Und zu welcher Kategorie Spiele gehört jetzt der Auftritt gegen Dortmund, zu den guten oder zu den schlechteren Spielen?
Das war schon eines der besseren Dinge. Also du hast es ja angesprochen, 3-2 für Dortmund, aber es sah nicht zwingend immer danach aus. Also es gab Spiele zum Beispiel, das in Gladbach jetzt am letzten Wochenende, das war ganz, ganz schlimm. Zu Hause gegen München, das 3-1, was man verloren hat, das war auch okay, da konnte man sich auch nicht so beschweren. Und jetzt auf das Dortmund-Spiel zurückzukommen, man hat sich da ja kurz nach der Halbzeit, Leo Bittencourt, ich glaube es war irgendwie so 50., 55. Minute, hat er sich eine gelb-rote Karte eingefangen mit zwei gelben Karten innerhalb kürzester Zeit und hat damit ja vermutlich ein besseres Ergebnis verhindert.
Mhm. Jetzt wurde rund um das Spiel auch nochmal die Situation der Ultras thematisiert, was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert hat, denn die Situation ist eigentlich neu. Das Einzige, was dazu kam, war der offene Brief der Vereinsführung an die Ultras. Magst du uns mal kurz zusammenfassen, was jetzt so aktuell bei euch eigentlich der Stand ist?
Also der offene Brief war, glaube ich, an die gesamte Fanszene gerichtet. Mhm. Natürlich fühlten sich dann auch die Ultras, wobei das ja immer so eine Sache ist, wer sind eigentlich die Ultras, beziehungsweise wer ist diese aktive Fanszene. Es fühlten sich auf jeden Fall alle angesprochen und die meisten nicht so sonderlich sympathisch bedacht bei dem Brief, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also der Shitstorm war relativ groß, insbesondere Facebook, Twitter, gab es da ziemlich viel Aufschrei, was die ganze Geschichte anging. Warum es jetzt gerade so nochmal hochkocht, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also es nimmt Formen an, dass man jetzt auch überregional, ich glaube die FAZ hatte drüber geschrieben, mhm, die Süddeutsche, also in mehreren Zeitungen wurde das Thema jetzt nochmal aufgewärmt beziehungsweise aufbereitet. Hier in Hannover ist es schon seit, ja, letzten Endes seit 2 Jahren insgesamt ein Thema, dieses große Spannungsverhältnis, aktive Fanszene, Martin Kind. Und hat sich jetzt eigentlich nichts Besonderes mehr, außer dieses offenen Briefes, der aber halt, ja, jetzt keine besondere Eskalationsstufe war, getan in den letzten Tagen.
Wobei der offene Brief ja schon sehr interessant war, indem man, also ich sag mal, man hat den Fans die Hand gereicht und ihnen mit der anderen eine runtergehauen, weil auf der einen Seite stand drin, ja, hier, unsere Fans sind uns ganz wichtig, und auf der anderen Seite der Medaille war dann zu lesen, naja, klar, ein paar Fans sind jetzt noch bei den Amateuren, aber da werden ja bestimmt andere jetzt in die Bresche springen, oder habe ich das falsch interpretiert?
Ja, es kam auf jeden Fall bei denen an, die jahrelang zur aktiven Fanszene gehörten, wie ein Schlag ins Gesicht, weil man quasi die Tür öffnen wollte für neue Fans oder für neue organisierte Fans, für neue Gruppierungen. Hat dann noch mal ein bisschen gedauert. Ich glaube, eine Woche oder zwei oder 10 Tage später war es so, dass man noch einen zweiten offenen Brief hinterhergeschickt hat, wo man das noch mal klargestellt hat. Also der Brief war sicherlich nicht das Glücklichste, was Hannover in den letzten 5 Jahren produziert hat. Es gibt da auch ganz deutliche Vorstellungen im Bereich der Fanszene, wie das so zustande gekommen ist mit dem Brief, dass das mehr oder weniger ein Alleingang war von Martin Kind, dass das nicht abgestimmt war, weil man es einfach hätte besser formulieren, ja, ich sage jetzt nicht können, sondern müssen.
Ja, ich fand sehr nett, es gab ein Interview bei Sky mit Martin Kind, in dem er über den Dialog mit den Fans gesprochen hat und gesagt hat, ja, wir haben diesen Dialog auch gesucht und ich habe gehört, dass das auch ganz gut ankam, womit man dann auch ganz genau wusste, wer bei diesem Dialog nicht anwesend war. Benny, du als Autor von Elf Freunde, ihr seid ja doch eher fannah, ist es vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch gerade für die Entfremdung einiger Vereine von ihrer Fanszene oder ist das jetzt ein Sonderfall in Hannover?
Ich glaube, in Hannover schwelt das ja schon sehr, 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 sehr lange. Ich bin nur gerade erstaunt, also um nochmal ganz kurz auf den offenen Brief zu kommen, über diese Form der Kommunikation. Das ist ja, im Grunde genommen ist das ja öffentlichkeitswirksames. Wir haben uns jetzt auch mal dazu geäußert. Also es wäre eigentlich viel wichtiger, nicht nur in Hannover, sondern meinetwegen auch bei jeder anderen Fanszene bis runter in die 2., 3., 4. Liga, dass diejenigen, die miteinander sprechen sollten, auch einfach mal miteinander sprechen und nicht sich immer nur offene Briefe und Verbote und dann wieder ein Plakat ausrollen und alle sollen raus und nur die haben das Sagen hier. Ich glaube, es wäre einfach mal sinnvoll, wenn sich sowohl Ultragruppierungen einen Vertreter oder zwei suchen, die was zu sagen haben, und die Vereine, und sich dann einfach mal an den Tisch setzen und wie normale Menschen miteinander sprechen. Also ich beobachte das, oder wir beobachten das von Elf Freunde schon seit längerer Zeit, und beobachten und gucken auch ob wir mit den Ultras sprechen können, die sprechen ja mit uns auch nicht, die sprechen ja eigentlich mit keinem. Die Vereine sind da natürlich ein bisschen, gehen da ein bisschen schneller voran, weil sie natürlich auch wissen, dass sie sich da schön in Szene setzen können. Aber diejenigen, die sich da wirklich mal unterhalten sollten und auch mal vielleicht eine Lösung suchen sollten, das läuft dann mir persönlich als Beobachter des Ganzen immer ein bisschen zu viel über Außenwirkungen, Pathos und irgendwelche offenen Briefe und so weiter ab. Das im Grunde genommen müssten die das intern miteinander besprechen und dann würden solche Sachen auch gar nicht hochspielen. Aber wahrscheinlich sind wir über den Punkt leider schon lange hinaus, dass es überhaupt möglich ist.
Wenn ich da gleich einfach mal reingrätschen kann. Ja, ja, genau. Das ist dein letzter Satz, das war das Entscheidende. In Hannover sind wir über diesen Punkt schon lange, lange hinaus. Es gab Gespräche. Also es gab wohl, ich war jetzt nicht dabei, aber man hat sich das von beiden Seiten erzählen lassen. Es gab Gespräche, da war auch, da muss ich dir jetzt dann widersprechen, Max, da war auch Martin Kind dabei. Das ging über viele Jahre, dass man gesprochen hat. Wir hatten einen Fan-Dachverband mit der Roten Kurve, die da auch bei diesen Gesprächen mit dabei waren. Es soll wohl auch Ultra-Vertreter dabei gewesen sein. Man hatte ja Vereinbarungen, an die sich vermutlich von beiden Seiten nicht wirklich gehalten wurde oder nicht immer gehalten wurde. Und dann war das so in dieser Zeit, ich sag mal so August, September 2012, als das Ganze so richtig am Hochkochen war in Hannover, dass dann irgendwann diese Gespräche eingestellt wurden, beziehungsweise weniger wurden, wollte die eine Seite nicht mehr mit der anderen sprechen, dann hat die eine Seite nochmal ein Angebot gemacht, hat die andere wieder abgelehnt. Also diese Gespräche gab es, sind aber zurzeit auf jeden Fall auf Eis gelegt.
Und was wird jetzt bei euch passieren? Also es ist ja eigentlich eine kaum erträgliche Situation. Es läuft sportlich sehr bescheiden. Die Stimmung im Stadion ist da niederliegend. Und im Prinzip läuft es auf so einen Zweikampf raus zwischen wer geht. Entweder die Ultras bleiben weg oder der Präsident. Was ist so deine Prognose? Wird sich das irgendwie auflösen lassen?
Also die Stimmung war gestern übrigens sehr gut, könnte aber auch an den 8000 Dortmundern gelegen haben, die da waren und ganz gut was abgefeiert haben.
Oder am Spielverlauf.
Ja, vielleicht auch das. Und das dann in Verbindung mit den Dortmundern. Wer wird gewinnen? Und das ist das Schlimme. Man muss wahrscheinlich wirklich sagen, es kann am Ende nur einer gewinnen und nicht beide, weil dafür ist einfach viel zu viel passiert. Ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken und wissen, was wirklich kommt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Martin Kind sich hinstellt, öffentlich sagt, ich habe einen Fehler gemacht, mein Umgang mit euch war nicht immer gut. Wenn ihr jetzt auch noch sagt, dass wir ein bisschen dummes Zeug gemacht haben, dann sind wir alle wieder glücklich. Und ich glaube, das wird einfach nicht passieren, dass Martin Kind sich hinstellt und das sagen wird. Und solange das nicht passiert, wird seitens der Ultras, der aktiven Fanszene, auch kein Angebot von deren Seite kommen. Also ich glaube, das Kind ist so tief in den Brunnen gefallen, dass das wird sich nicht mehr regeln lassen. Also ich sehe auch nächste Saison 2015, 16 sehe ich bei uns keine Nordkurve mit Choreos, mit 1000 Doppelhaltern und weiß der Geier was. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Das war ein echter Delling, muss ich mal kurz einschieben.
Ja. Der Kind ist in den Brunnen gefallen.
Das ist die wenigsten so intuitiv auch, aber das war echt stark.
Richtig gut. Christopher, mich würde deine Meinung dazu noch interessieren, weil das Erste, woran ich denken musste, als ich diesen offenen Brief gelesen habe, war, dass beim FC Bayern es auch mal die Situation gab, dass ein, nun ja, sagen wir, vereinsnahe Vertreter gesagt hat, naja, wenn die jetzigen Ultras verschwinden wollen, dann gibt's halt neue Gesänge in der Fankurve. Und danach hat aber eine ganz erstaunliche Entwicklung stattgefunden und man hat sich zusammengerissen. Wie siehst du die Situation? Was würdest du jetzt Hannover empfehlen?
Oh Gott. im Prinzip kann, glaube ich, nur diese verfahrene Situation eigentlich nur Gespräche und immer wieder weitere Gespräche lösen und einfach wieder gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, daran fehlt es aktuell. Dieser Gesprächswille ist irgendwie nicht da. Ist zumindest so von außen mein Eindruck, wobei einfach die Situation wirklich schon so unheimlich lange schwelt. Ich war, glaube ich, irgendwann im Januar 2014 auf einem Fankongress hier in Berlin und da war das eigentlich schon ein ganz großes Thema in Hannover. Die Ultrasituation. Und seitdem hat sich eigentlich die Situation nicht gebessert, sondern eher noch verschlechtert. Das ist natürlich jetzt noch auch mal eine neue Eskalationsstufe durch diesen, ja, wie du den so schön beschrieben hast, den offenen Brief erreicht worden und auch noch mal eine ganz andere mediale Außenwirkung entstanden im Sinne von, dass auch überregionale Zeitungen über dieses Problem berichtet haben. Und das ist jetzt vielleicht noch mal eine Chance, jetzt vielleicht nicht in dieser auch einer schwierigen sportlichen Situation, sondern vielleicht auch eher dann im Sommer, wenn es dann generell einfach ein bisschen ruhiger ist, sich dann einfach nochmal versucht zusammenzusetzen und dann die Situation dann wirklich gezielt anzugehen, wie es ja auch beim FC Bayern passiert ist, als man dann ja den Kahn eigentlich schon so richtig in den Dreck gefahren hat und dann aber auch nochmal von Vereinsseite auch versucht hatte, dass durch Gesprächsangebote dann irgendwie immer weiter Vertrauen aufgebaut hat, bis hin jetzt zu dieser Situation, dass wir im Prinzip eine durchgängige Kurve haben. Das war ja quasi vor 2 Jahren eigentlich auch noch undenkbar.
Das Schlimme bei der Sache ist, es ist nicht die erste Sommerpause, die jetzt kommt, wo die Situation so schlimm ist, wie sie aktuell ist. Also das Ganze ging ja los, dass dort ein Fanboykott stattgefunden hat seitens Teilen der organisierten Fanszene. Das war nach dem 29. Spieltag der letzten Saison. Das heißt, noch 3, 4 Spiele und wir sind tatsächlich bei einer kompletten Saison ohne Heimsupport beziehungsweise ohne organisierten Heimsupport. Also meine Hoffnung ist relativ gering, dass da im Sommer, also so schön die Idee auch ist und so sehr ich das auch persönlich gutheißen würde, wenn man sich dann endlich mal wieder ein bisschen zusammenreißt auf beiden Seiten. Meine Hoffnung ist ziemlich gering.
Ja, absolut. Also solange man natürlich nicht miteinander kommuniziert und je länger auch dieses Nicht-Kommunizieren andauert, desto schwieriger wird es natürlich, weil sich dann auch auf jeder Seite natürlich Vorurteile aufbauen, gewisse Einstellungen verhärten. Ja, und dadurch wird es dann einfach immer schwieriger, weil sich beide Seiten eigentlich immer weiter voneinander wegbewegen dadurch. Und diese Situation muss halt irgendwie versucht werden aufzubrechen. Das ist natürlich enorm schwierig.
Und dann hört auch noch Domian auf, die Prognosen sind wirklich fürchterlich für Hannover.
Aber es gibt ja immer einen Club, dem es noch schlechter geht. Also
lass den HSV.
wäre zwar eine sehr schöne Überleitung, aber ich möchte trotzdem noch kurz 2 Fragen an Tobi stellen. Und zwar eine nochmal kurz auf diese Fansache vielleicht abschließend bezogen. Wie ist es denn jetzt bei euch im Stadion, wenn du jetzt sagst, ihr habt jetzt fast ein ganzes Jahr ohne organisierten Heimsupport? Wie ist es denn, wenn man vor Ort ist? Weil ich finde, aufgrund der Fernsehbilder möchte ich mir da eigentlich kein Bild machen.
Es ist durchwachsen. Also natürlich wie in jedem Stadion, egal ob mit organisierter Fanszene oder ohne, der Spielverlauf ist teilweise dann doch nicht ganz unentscheidend für die Stimmung im Stadion. Da bietet sich das Problem aktuell an, dass wir nicht so gute Spiele machen. Auch zu Hause läuft es nicht so gut. Wenn man dann mal 1-0 führt, zum Beispiel gegen Paderborn, dann ist die Stimmung auch auf den anderen Rängen okay. Also ich will das jetzt nicht als überragend bezeichnen oder als irgendwas Tolles darstellen, aber es ist okay. Also es wird dann auch mal was zusammengesungen und es gibt dann auch mal diesen berühmten Wechselgesang zwischen der Nord- und der Westkurve. Solche Sachen klappen schon, aber natürlich in Zeiten, wo die Spiele dementsprechend schlecht sind und wo man auch zu Hause dann regelmäßig höchstens einen Punkt holt oder verliert, kommt dann auch wenig aus eigener Initiative von den Rängen, sage ich mal. Also das ist das eine, dass das quasi die Unterstützung der Mannschaft relativ gering ist. Und was für mich persönlich aber noch viel, viel schlimmer und nerviger ist, ist, dass diejenigen, die geblieben sind im Stadion von der organisierten Fanszene, die sich dann da hinsetzen, das Spiel gucken, das ist ja auch jedermanns gutes Recht. Es ist ja keiner gezwungen, irgendwas zu machen oder zu supporten oder wie auch immer, dass von der Seite oft die Kind muss wegrufe, die inzwischen schon wahrscheinlich über Hannover hinaus bekannten Kind muss wegrufe kommen. Das Ganze geht dann immer, ich sag mal, 2 Sekunden und dann reagiert der Rest der Nordkurve, also die Leute, die sich dieser Meinung nicht anschließen, reagiert drauf und pfeift. Das hat teilweise die aberwitzigen Szenen zur Folge, dass Hannover im Angriff ist, wir laufen mit 3 Leuten auf 2 Abwehrspieler zu und das halbe Stadion pfeift. Also das ist das, was mich persönlich auch wirklich nervt zurzeit, dieses Wechselspiel zwischen Kind muss wegrufen und dann die Pfiffe dazu. Ja, also es ist nicht schön, muss ich sagen. Und ich bin selber, stehe immer genau auf der anderen Seite des Stadions, meistens in der Regel da, wo die Gästefans dann sind. Ja, da hört man dann halt deutlich mehr von denen. Ne? Also da kann dann auch auf dem Mittwochabend, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war es Mainz oder so, mit 500, 600 Leuten können die richtig was abfeiern.
Und dann lass uns noch kurz über eine sportliche Sache reden, nämlich ich finde so, der Turm in der Schlacht bei euch ist Lars Stindl. Was passiert, wenn der jetzt für, ich glaube, 3 Millionen darf er wechseln nach der Saison?
Ja, er darf für 3 Millionen wechseln und ich gehe auch fest davon aus, dass er das tun wird. Ich glaube, Leverkusen und Gladbach, allen voran Gladbach, sind da im Gespräch. Ja, da fällt natürlich vermutlich der wichtigste Mann weg. Also er ist derjenige, der jetzt auch gegen Dortmund 2-mal getroffen hat, der oft das Heft in die Hand nehmen kann auf dem Platz, vielleicht nicht ganz so viel, wie man sich es erhofft hat, aber trotz allem ist er immer noch der Turm in der Schlacht. Ich befürchte, dass das sportlich ein ganz, ganz großer Rückschlag wird und 3 Millionen, da sind wir uns alle einig, wird schwierig, was Vergleichbares auf dem Markt zu kaufen für.
Wer der BVB, der FC Bayern, würde jetzt Stindl wegkaufen und Gladbach noch ausstechen?
Das wurde durchaus ja früher mal praktiziert. Ich erinnere mich da an einen gewissen Jan Schlaudraff, der bloß nicht zu Werder wechseln sollte.
Und am Ende in Hannover landete.
Und dort brilliert hat.
Teilweise brilliert hat, ja. Und seit vielen, vielen Monaten, glaube ich, zweimal im Kader war oder so, das war's. Gespielt hat er dann doch nie.
Ja, stimmt. Ist durchaus einer dieser tragischen Spielerpersönlichkeiten. Lass uns noch kurz über Dortmund reden, denn es wirkt ein bisschen so, als ob alle in der Liga alles dafür tun wollten, dass die irgendwie noch in die Europa League kommen. Jetzt haben sie aktuell 5 Punkte Rückstand auf den FC Augsburg und 6 auf den FC Schalke. Wird das noch was? Da traut sich keiner zu antworten.
Soll ich das?
Ja, Benni, du musst es beantworten. Antworten. Du bist neutral.
Ich habe das dumpfe Gefühl, das wird noch was. Andererseits, so groß wie die Klappe schon wieder ist von Borussia Dortmund nach der Hinrunde und nach jetzt 3, 4, 5 gewonnenen Spielen, würde ich mir fast wünschen, dass es nochmal vielleicht so mal 1, 2 Spiele, so 0-1 gegen Paderborn oder so, dass man auch nochmal so einen Nackenschlag kommt. Aber im Endeffekt muss man sich ja fast schon wünschen, dass Dortmund den Weg nach Europa schafft. Also das schon. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass sie noch 1, 2 Mal eine in den Nacken kriegen. Allein aus, ich meine, nächsten Spieltag gegen Bayern München kann das ja schon passieren. Und dann, damit sie wieder ein bisschen ruhiger werden. Gladbach kommt noch. Also das kann auf jeden Fall, ist jetzt kein Selbstläufer, Wolfsburg spielen sie auch noch, ist kein Selbstläufer und sie sollten gut daran tun, nicht jetzt schon wieder aus allen Kanälen rum zu posaunen.
Naja, das Spiel am Samstag gibt ja eigentlich auch keinen Anlass dazu. Es war gut, wir sind früh in Führung gegangen, aber Hannover, die ja nun auch wahrlich nicht in der Top-Verfassung sind, sind ja nochmal zurückgekommen in das Spiel und bis zum Platzverweis waren sie eigentlich die bessere Mannschaft und hätten eigentlich auch in Führung gehen können. Bei Dortmund fehlt es eigentlich nahezu an allen und ich kann mir eigentlich, also ich habe wenig Fantasie, irgendwie mir vorzustellen, wie sie mit dieser teilweise Nichtleistung es noch in die Europa League schaffen, aber natürlich, wenn andere Mannschaften noch weniger zeigen, dann ist natürlich irgendwie noch Option da.
Ja.
Ja, ich habe jetzt unter der Woche gelesen, nach dem Spiel gegen Juventus, dass sie viele einfache Sachen richtig machen, aber die schweren Sachen, beziehungsweise die besonderen Sachen scheinbar gar nicht mehr können. Also ich gucke
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir funktioniert schon wieder die einfache Sache nicht, dass ich Benni hören kann.
Ehrlich.
Mein Gott, dieses Berlin, was für ein schlechtes Internet. Wobei die These ja durchaus vielleicht gar nicht so falsch ist, dass viele der einfachen Dinge klappen, aber ich würde sagen, auch ganz ehrlich, nur bis ins Mittelfeld, weil offensiv ist das ja furchtbar wenig, oder wie siehst du es, Tobi?
Ja, insbesondere wenn wir jetzt an das Champions League Spiel denken, das war ja, das war ganz schön gruselig. Also gegen uns finde ich jetzt am Samstag, ich glaube, es war das 2-1, das haben sie überragend rausgespielt. Da haben sie diese Situation genutzt, wo Bittencourt als linker Mittelfeldspieler fehlte und sie sind über unsere rechte Seite gekommen. Wir waren da doch noch etwas unorganisiert, was die ganze Geschichte anging. Und ich glaube, Reus war es, der hätte noch das 4-1 machen können. Also sie hatten schon ihre Chancen und haben das dann auch bis in den Strafraum reingetragen. Ich glaube persönlich, Dortmund wird es am letzten Spieltag gegen Werder Bremen, da wird sich entscheiden, ob sie noch Siebter werden oder nicht. Und der Siebte reicht meines Erachtens für die Europa League nächstes Jahr, weil Bayern den DFB-Pokal gewinnt.
Eine These, der man nicht so einfach widersprechen kann. Tobi, vielen herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen bei diesem Spiel ausgeholfen hast und uns ein bisschen diese Kind-Problematik nochmal mit dem einen oder anderen Karlauer Versehen sehr schmackhaft nahegebracht hast. Ihr spielt jetzt auswärts bei der Eintracht und dann zu Hause gegen Hertha. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, die beiden Spiele entscheiden jetzt über den weiteren Saisonverlauf und auch über Korkuts weitere Zukunft?
Ja, also ganz klarer Fall, da kann ich nicht widersprechen. In Frankfurt, das wird sicherlich nicht leicht. Frankfurt ist nicht die schlechteste Mannschaft der Liga und auch Hertha ist immer für eine Überraschung gut, wobei wir zu Hause ja doch deutlich besser sind als auswärts. Was den Trainer angeht, also ich glaube, wenn wir in Frankfurt verlieren, ist er auf jeden Fall weg und es sollten schon so 4 Punkte rauskommen bei dem Ding, bei den beiden Spielen, ja. Wäre schon gut.
Und was ist dein Bauchgefühl?
Mein Bauchgefühl ist, wir gewinnen in Frankfurt. Korkut bleibt bis zum Ende der Saison. wir steigen natürlich nicht ab. Also das ist die logische Konsequenz aus. Wir gewinnen gegen Frankfurt und holen dann irgendwo noch, ich habe gesagt, wir brauchen 7 Punkte noch und die kriegen wir irgendwie noch zusammen. Dann wird es spannend im Sommer. Also ich gehe fest davon aus, dass einer von beiden, Sportdirektor, Trainer, wird auf jeden Fall den Verein verlassen. Auch da gibt es schon Nachfolgegerüchte, zumindest was den Sportdirektor angeht.
In welche Richtung? Die habe ich nicht gehört.
Ging heute, ich weiß gar nicht, ob es der Kicker war oder Sky Sport News AD, irgendwer war der Meinung, Andreas Rettig, der Ende Juni sein Amt bei der DFL dann niederlegt, der wäre doch einer für Hannover. Ich weiß nicht, wo sie es wieder hergehört haben, aber vorstellen kann man sich das. Und dass Dufner geht, ist relativ realistisch. Also wenn man das so hört, was man hier so hört, ist das Standing bei Martin Kind nicht so riesig für Herrn Dufner. Ich glaube, es war auch beim Spiel gegen Gladbach, haben sie das auch bei Sky schon angesprochen und ihn da in Anführungsstrichen mit konfrontiert. Ich denke mal, Herr Dufner wird gehen und Korkut bleibt. Das ist meine Prognose.
Gut, dann messen wir dich an deinen Worten. Ich sage vielen Dank, dass du mit dabei warst und würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder in der Runde begrüßen dürfen.
Gerne.
Gut, und wir, uns bleibt nichts anderes übrig, als dass wir jetzt mal zum Ende der Tabelle schauen. Und da wurden wir aber, zumindest ich in meiner Person, Lügen gestraft. Ich habe letzte Woche noch gesagt, den hinteren Teams zuzuschauen, ist so ein bisschen wie Kinder beim Sackhüpfen, so zu sehen, die an der Leine gehalten werden und nicht von der Stelle kommen. Und kaum habe ich es gesagt, natürlich gewinnen die hinteren Mannschaften. Lasst uns mal mit dem 18. anfangen, VfB Stuttgart. Der erste Sieg seit dem Westfälischen Frieden, 3:1 gegen die Eintracht. Und Maxim, die Person des Spieltags. Oder wie siehst du es, Benni?
Ja, ich habe es in der Sky-Zusammenfassung gesehen und gesehen, dass Huub Stevens ihn kurz bevor er explodiert ist, auswechseln wollte. Man mag sich ja nicht vorstellen, wenn das passiert wäre. Aber ja, der Mann hat es alleine gedreht. Der ist ja auch seit Jahren immer schon so 2 Spiele Genie und den Rest Mitläufer. Vielleicht packt er dann im nächsten Spiel nochmal das Genie aus und es wird noch was mit dem VfB, aber stelle ich auch mal zur Diskussion. Also der Verein scheint dann doch marode und zerfressen und die haben auch dieses Jahr keine sonderlich ansehnliche und gute Mannschaft meiner Meinung nach und das wird schon relativ schwierig, da unten rauszukommen.
Siehst du ähnlich, Christopher?
Ja, ich traue mich nicht zu widersprechen. Ich ziehe mich wirklich davor, ein Plädoyer für Huub Stevens zu halten. Er ist natürlich, in der letzten Saison hat es natürlich dadurch irgendwie funktioniert, weil die Mannschaften unten drunter ja dann in der Endphase der Saison einfach dann auch nicht mehr gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, waren glaube ich 4 oder 5 Spieler, als unten alle 3 oder 4 Mannschaften nur noch am Verlieren waren und einfach niemand mehr auch aus der Schwäche von Stuttgart Kapital schlagen konnte. Mhm. Und in der laufenden Saison ist es irgendwie ähnlich. Die Fehler wurden nicht abgestellt. Armin Fee konnte irgendwie das Ruder auch nicht rumreißen, wirkte jetzt auch nicht hypermotiviert, in Stuttgart was Großes aufzubauen. Und dann einfach nochmal wieder diesen kongenialen Rückgriff auf Huub Stevens zu machen, fand ich jetzt auch nicht irgendwie wirklich, ja, retterisch oder gewinnbringend für die Mannschaft, sondern es sieht halt eigentlich immer ganz nett aus. Er lässt auch sehr, sehr viel Manndeckung spielen, defensiv. Das führt dann dazu, dass er meist relativ wenig Gegentore kriegt. Das Leverkusen war eigentlich mehr oder weniger so eine negative Ausnahme. Aber im Endeffekt reicht's halt dann immer nicht, weil es passiert dann doch immer wieder so ein Fehler und eigentlich verlieren sie das Spiel auch. Und das war ja auch am Wochenende so. Also sie haben ja eigentlich das Spiel jetzt ja nur drehen können, weil es gegen eine Mannschaft von Thomas Schaaf geht, die dann einfach auch so ein Spiel einfach nicht mal mit einer 1-0-Führung einfach über die Zeit retten kann.
Das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Ich hatte auch so den Eindruck, Benni, es war jetzt weniger der starke VfB, sondern es war einfach ein typisches Eintracht-Spiel.
Ja, das mag natürlich auch sein. Da ist immer was los und da kann jeder mal 3 Hütten machen. Und wenn die dann nicht auch 4 machen, dann gewinnen sie halt. Ne?
So kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Eigentlich unfassbar, dass Alex Meyer nicht getroffen hat, aber der wird heute auch gejubelt haben, als Arjen Robben ausgewechselt wurde. So bleibt er wenigstens da vorne in der Torjägerliste.
Ich weiß gar nicht, wurde er diesmal wieder beschimpft, dass er zu wenig gelaufen ist, oder das hatte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Aber da war es diesmal ruhig wahrscheinlich.
Wahrscheinlich hängt das davon ab, in welche Ecke des Internet man geguckt hat. Also irgendwo wurde er sicher beschimpft, davon gehe ich aus.
Na, das ist sehr beruhigend.
Sonst würde auch irgendwas nicht stimmen mit diesem Internet.
Genau, das stimmt.
Ja gut, und dann haben wir noch den SC Freiburg, die vorher auf Platz 17 waren, jetzt mit einem Sieg auf Platz 15 gesprungen sind, 2:0 gegen den FC Augsburg gewonnen. Und da stelle ich mir auch die Frage, waren das jetzt die guten Freiburger oder die schlechten Augsburger, Christopher?
Ja, wahrscheinlich beides ein bisschen. Also irgendwie Augsburg versucht, glaube ich, den Fehler der anderen Überraschungsmannschaften aus dem Vorjahr zu korrigieren. Also ich glaube, Freiburg war ja einer der Mannschaften, ich weiß nicht, war es dieses Jahr oder Mainz, so als Beispiele, die irgendwie eine gute Saison spielen, dann in die Europa League müssen und mit dieser Doppel- und Dreifachbelastung nicht klarkommen und dann irgendwie sang- und klanglos in den Abstiegskampf schlittern. Augsburg versucht das jetzt kongenial zu vermeiden, indem sie einfach alle Spiele bis zum Saisonende herschenken. Und ja, also so wirkt es irgendwie. Also es war sehr lustloser Auftritt der Augsburger über weite Teilen der Strecken oder über weite Teilen der Partie, wirken jetzt nicht sonderlich motiviert, das Ding jetzt irgendwie rumzureißen. Und aus Freiburger Sicht natürlich haben sie es endlich mal geschafft, sich für den hohen Aufwand, den sie ja meistens betreiben, zu belohnen. Das ist ja, glaube ich, das größte Problem von Freiburg ist ja nicht, dass sie sich keine Torchancen erspielen oder dass sie irgendwie unansehnlich Fußball spielen, so wie vielleicht jetzt im Stuttgart als Gegenentwurf, sondern sie spielen eigentlich meistens relativ gut mit, aber sie schaffen es dann einfach auch nicht, diese Torchancen, die sie haben, zu verwerten. Und das ist jetzt in dem Spiel mal wieder gelungen. Frage ist natürlich, reicht das jetzt auch für den Klassenerhalt? Weil da werden sie sicherlich nochmal mindestens zwei, wenn nicht sogar noch drei Spiele gewinnen müssen.
Und das ist das große Problem. 10 Unentschieden, nur 5 Siege. Benni, du blickst ja als erfreuender Autor auch so ein bisschen anders auf die Liga, sage ich mal, nicht nur unter sportlichen Aspekten. Ich finde ja, so jemand wie Streich müsste eigentlich immer eine Wildcard mit seinem Team in der ersten Liga bekommen.
Ja, obwohl ich jetzt gerade in den letzten Wochen wir sind ja nur der SC Freiburg und die Kleinen und wir werden so benachteiligt, damit die Großen Vorteile haben, waren wir dann auch ein bisschen zu eintönig. Ich habe so ein bisschen mal das Gefühl, bei ihm ist auch nach 3 Jahren Abstiegskampf in Folge oder irgendwie so auch so ein bisschen die Luft, die Kraft raus. Also ich mag den sehr, weil der ab und zu mal einen dazwischenhaut und mal einen Spruch raushaut und sich vor allem auch keine dummen Fragen stellen lässt. Das finde ich sehr, sehr gut an ihm, aber es gab Phasen in dieser Saison, wo er mir auch so ein bisschen gepflegt auf den Senkel ging, ganz ehrlich, mit diesem und wieder alle gegen uns und keiner für uns. Aber im Grunde genommen gehört der eigentlich in die Bundesliga vom Show-Element her.
Ich glaube, man merkt, dass du nicht in Freiburg gewohnt hast. Ich habe da fünf Jahre lang studiert und mir fällt das gar nicht mehr auf. Das ist so ein typischer Freiburger Öko-Grandler.
Also der ist ja auch ein ehrlicher Kerl. Also den gucke ich mir 100-mal lieber an, als was weiß ich, als ein Armin Fee oder wie auch immer oder den Trainer von Köln oder von Leverkusen. Wenn der, nach dem Spiel ist der auch noch ein Highlight so. Und während des Spiels ist der mir manchmal ein bisschen zu krawallig so, aber das ist ja immer Ansichtssache. Mhm. Aber ich finde den zumindest eine Bereicherung, was dieses ganze Einheitsgespräche und so weiter in der Liga angeht, das ja auch immer schlimmer wird, ist er auf jeden Fall ein Lichtblick, das kann man sagen. Ob seine Mannschaft wieder ein Lichtblick wird, das müssen wir mal abwarten.
Ja, hängt davon ab, ob die unglaubliche Serie des Nils Petersen anhält. Der jetzt schon in einem zweiten Spiel getroffen hat, was man sich nicht vorstellen kann. Sehr wahrscheinlich wird das entscheidende Spiel oder eines der entscheidenden Spiele dann in 2 Wochen stattfinden, zu Hause gegen den FC Köln. Da könnten sie einen Befreiungsschlag landen oder hinten dran kleben wie die Klette an einem Hund. Und damit wären wir dann schon beim nächsten Spiel, nämlich der FC gegen Werder Bremen. 1:1, Christopher. Ich sage ja, der Elfmeter zum 1:1 war einer der unnötigsten Elfmeter seit ganz, ganz langem.
Ja, da fehlt dir vielleicht auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Ich weiß auch nicht, es war irgendwie so alles geklärt und ja, Garcia war es, glaube ich, ne? Der Finne dann so umhaut. Ja. Es fehlen mir die Worte. Es war eigentlich so ein Elfmeter, der wie gemacht ist für die Jungs von Colinas Erben, die dann irgendwie noch erklären können, dass auch abseits des Balles Foulspiele passieren und dass es dann auch Elfmeter gibt. So für so Taktik-Regelkunden war das sicherlich gut. Sportlich war es natürlich irgendwie so ein bisschen der Super-GAU für Werder.
Ich finde aber ehrlich gesagt, dass das jetzt auch mit Fingerspitzengefühl gar nichts zu tun hatte. War halt ein Foul, war dumm. Elfer.
Ja, nee, absolut. Also es war.
Und das eigentlich Erstaunliche, Werder tut sowas überhaupt nicht mehr weh. Das hätte man sich wirklich vor ein paar Wochen nicht denken können. Denen kann das komplett egal sein. Die haben jetzt 34 Punkte, die sind raus aus allem. Die können jetzt entspannt bei einem Torverhältnis von 41:54 die Saison auslaufen lassen. Das ist ein Luxus, den würden sich so viele Mannschaften da unten drin wünschen. Benny, wir hatten Rollo Fuhrmann hier mal zu Gast und der hat betont, wie wichtig er nicht nur die Personalie Skripnik, sondern auch Bode und Frings fand. Wie ist denn so deine Einschätzung? Woher kommt das, dass die so überfliegen? Ich weiß ja, dass es in der Freunde-Redaktion einen erschreckend großen Werder-Block gibt.
Ja, das stimmt. Wir haben so eine richtig, richtig große Werder-Truppe. Für die ist das, um es mal von ganz oben zu holen, natürlich eine geile Saison, ne? Also eine Hinrunde der Depression, dann wie Phönix aus der Asche hochstarten und jetzt einfach mit dem Grinsen die Saison ausklingen lassen im Niemandsland, ist super. Ich glaube einfach, zu Werder Bremen, das merkt man halt auch als Außenstehender, gehört dieses Familiending halt total dazu, ne? Einer von uns, der sitzt da und der ist hier schon seit 100 Jahren und hat hier schon den Platz abgekreidet und das ist das, was zu Werder Bremen gehört. So ein Robin Dutt, der wirkte da für mich auch immer irgendwie so, wie den hat da jemand hingestellt und aus Versehen an der falschen Stelle ausgepackt. Der passt überhaupt nicht zu dem Verein. Wenn man jetzt sieht, da diese Typen im Jogginganzug, die alle noch so ein bisschen Dreck am Schienenbein haben, das ist viel mehr Werder und das sagen auch alle Redaktionsmitglieder, die es mit Werder halten. Da könnte man auch gerne noch um den Abstiegskampf spielen. Solange man so eine Führung da stehen hat, fühlt man sich in dem Verein schon wieder wohl. Mhm.
Und wie passt da jemand wie Di Santo rein? Das ist auch so typisch Werder, dass sie dann immer noch einen Künstler irgendwie haben, der auch alle Freiheiten genießt.
Genau, der dann nächstes Jahr weg ist, irgendwo nach Spanien in die zweite, zu AC Huelva oder wo auch immer hingeht. Aber zumindest als Legende weiterleben wird. Also ich glaube, das ist auch eine der großen Werder-Dinge, dass Spieler da schnell zur Legende werden und für immer bleiben und dann in 10 Jahren sich Kinder auf dem Schulhof den Namen Di Santo zurauen werden und sagen, mein Vater hat ihn spielen sehen. Also ist für mich ein Mysterium. Ich glaube, so die erste Zeit war der ja gar nicht zu sehen und galt schon als Jahrhundertfehleinkauf. Und jetzt zeigt er, was er drauf hat. Schillernde Figur, passt zu Werder. Also da passt irgendwie gerade für mich alles. Und ich freue mich auch, dass die da oben wieder zumindest im Mittelfeld gelandet sind. Ich finde es gut. Mhm.
Vielleicht ist auch der Grund, dass man so schnell zur Legende wird bei Werder, weil man ja dann zurückkommen kann als Trainer und dann wieder den Bock umstoßen kann. Also die brauchen ja auch viele, die sie richtig verehren können.
Genau, die brauchen viele Leute, die man, also Großteil der Redaktion wartet auch eigentlich auf das Comeback von Johan Miku noch immer in irgendeiner Funktion bei Werder Bremen. Das wäre dann, glaube ich, so eine Art multipler Orgasmus für alle, die es mit Werder Bremen halten, zumindest die ich kenne, aber den halten sich, glaube ich, noch in der Hinterhand für ganz, ganz dunkle Phasen.
Ich hätte ja gerne Tim Wiese als Ordner.
Ja.
Als Ordner, der immer nur dem vierten Offiziellen hinterherläuft und einfach nur neben ihm steht, gar nichts macht. Aber
Ich weiß gar nicht, ob Tim Wiese bei den Fans, glaube ich, noch gerne gesehen, aber im Verein selber, ob man den würde man da, der würde ja jetzt auch nicht mehr hinpassen, meiner Meinung nach. So, der hat
meinst du jetzt, weil er durch die Türen nicht mehr durchkommt?
Ja, so grundsätzlich, so von der ganzen Optik ist das für mich kein Werder-Spieler, sondern eher so Borussia Dortmund-artig. So ein bisschen prollig.
Kaiserslautern.
Über allem. Ja, genau, Kaiserslautern.
Gary Ehrmann.
Zu Werder würde er nicht passen, dafür ist er zu extrovertiert. Da haben sie schon einen, nämlich Di Santo. Mhm.
Ich habe mir ja gefragt, als ich das neueste Bild von ihm gesehen habe, wo man gesehen hat, er hat jetzt nochmal irgendwie Muskeln draufgepackt an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass man da noch Muskeln hinpacken kann. Ich habe mich gefragt, was er jetzt macht, wenn es ihn am Rücken kratzt, weil der kann sich doch keine Kochschürze mehr zubinden, das ist ja Wahnsinn.
Aber der kann sich Leute leisten, die ihm am Rücken kratzen und Kochschürzen zubinden. Ich glaube, da dann würde er den Lösungsweg suchen.
Kann er das? Hat er so gut verdient?
Ja, also es gibt den legendären Spruch von ihm, der uns mal zugesteckt wurde, wie er bei einem Legendenspiel, wurde über ihn gelacht, weil er zu Hoffenheim gegangen ist und dann hat er sich das alles angehört, ist aufgestanden und hat dann beim Verlassen der Kabine nur gesagt, Jungs, 10 Spiele, 10 Millionen. Und dann ward er nicht mehr gesehen und ja, ich glaube, groß Arbeit braucht der Mann nicht mehr. Viel Zeit zum Trainieren.
Ach, ein Leben, Wahnsinn. Jeder, der mal bei Werder irgendwie in Kontakt war, der kann jetzt auslaufen lassen. Werder kann die Saison einfach so mal hinstecken mit diesen 54 Gegentoren. Ich muss es einfach nur nochmal sagen.
Das ist unglaublich.
Und Tim Wiese kann seinen verfrühten Abend genießen. Was macht eigentlich Marko Arnautovic?
Der ist ja nicht in England noch bei irgendeinem Club, der mehr Geld verdient als der FC Bayern München, Stoke City oder sowas? Oder
genau, er ist noch bei Stoke.
Spielt aber auch nie.
Ja, klar. Ich habe ja auch nur gesagt,
ja, doch, ab und zu spielt er schon mal irgendwie. Es ist halt irgendwie noch super, Arnautovic. Also es ist irgendwie noch wie immer alles.
Er hat ja mal die Champions League gewonnen, ne?
Absolut.
Ja, bitter.
Apropos.
Das hat er uns voraus.
Nun ja, je nachdem, wie man zieht. Apropos Champions League. Dann müssen wir auch jetzt nochmal kurz über Köln reden. Die bibbern immer die ganze Zeit so, haben jetzt 30 Punkte, 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum die sich die ganze Zeit so einscheißen. Waren diese Saison noch nie auf dem Abstiegsplatz und sieht doch auch gar nicht so aus, als ob die da hinrutschen. Oder widerspricht mir da jemand von euch?
Also ehrlich gesagt, Köln ist für mich sowas von abgrundtief die unattraktivste Mannschaft derzeit in der Liga. Ich glaube, die trauen sich halt selber nicht, in irgendeiner Form in Euphorie zu verfallen, weil sie selber das Gefühl haben, wir gehören da eigentlich gar nicht hin mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ich kann mir das nicht angucken. Das ist unerträglich. Ich glaube, am Anfang der Saison einfach nur so, macht ihr mal, wir machen gar nichts. Ist ja noch okay als Aufsteiger, aber so das eine ganze Saison durchzuziehen und dann tatsächlich nicht mal unten reinzurutschen, ich glaube, da hält man auch eher die Füße still, weil sie genau wissen, wenn das mal einen kleinen negativen Lauf kriegt, dann kann das auch nochmal da runterrutschen.
Also, sie gewinnen aber auch immer wieder die Spiele, wo es dann immer so ganz kurz davor ist, dass sie unten reinrutschen. Also, es war ja irgendwie vor 2 Wochen das Spiel gegen Frankfurt. Wieder Frankfurt, die wieder mal eine 1-0-Führung nicht nach Hause bringen konnten. Und dann, ja, bei dem Spiel auch eigentlich eher so wie die Jungfrau zum Kind zu 4 Tore gekommen sind, die Kölner. Und ja, so ähnlich ist es halt, zieht sich halt so ein bisschen durch die Saison. Es sind nur 3, 4 Spiele, die laufen dann mal überhaupt nicht und dann schaffen sie es aber wieder, diesen Bock irgendwie umzustoßen und dann wieder doch mal ein Spiel irgendwie zu gewinnen. Und angesichts dessen, dass unten drunter noch so 4, 5 Mannschaften sind, die einfach noch schlechter sind, reicht das halt auch. Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist das? Also, Utscha ist eigentlich der aktuell beste Spieler noch. Ja. Also der kann die langen Bälle noch ganz gut verwerten.
Das war schon dein Argument, gell?
Ja, es ist halt echt eigentlich traurig. Macht mich betroffen, aber er war jetzt auch in München nicht so schlecht, war auch jetzt gegen Dortmund in Dortmund, also bei den beiden relativ schweren Auswärtsspielen, hat das eigentlich noch ganz gut gemacht. Und das sind eigentlich jetzt noch die Stärken wiederum, die andere Mannschaften drunter noch nicht haben. Und das
Also
sagt
ich
eigentlich auch
muss.
schon wieder alles über die Liga.
Ja, ich muss einerseits nochmal, dass das nicht untergeht, den Delling von dir jetzt nochmal anmerken, nämlich den Bock umstoßen im Köln-Zusammenhang sehr gut gefallen. Und das Zweite ist, was ich ja Köln zugestehe, ist, ich mag halt die Kaderstruktur von denen so. Da sind viele Jungs dabei, viele junge Leute, wo man das Gefühl hat, die sind irgendwie mit dem FC-Wappen auf der Wade aufgewachsen und so weiter. Das gefällt mir ja ganz gut. Und dass man dann als Aufsteiger am Ende sagt, so Hauptsache bleiben erstmal in der Liga, halt so eklig das auch sein mag, kann ich auch noch sagen, aber ich bin halt gespannt, wenn sie drin bleiben, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Also ich glaube, mit der Art Fußball zu spielen, kommen sie nicht durchs nächste Jahr, vor allem ohne ernsthaften Angreifer. Außer Anthony Uja.
Ja, Patrick Helmes fehlt halt wirklich an allen Ecken und Enden. Auch so ein Name, der erstaunlich wenig fällt in dieser Saison, finde ich.
Ja, ich glaube, den werden wir nicht mehr auf dem Rasen sehen, vermute ich mal, ne?
So hört es sich an, ja, allerdings. Und sie jagen einen Rekord, wenn ich es richtig rausgehört habe. Am Wochenende haben jetzt 8 Mal zu 0, 0 zu 0 gespielt. Und also ich bin mir sicher, den holen sie sich. Also so sicher, wie
Das
die
ist ein
Bayern
Rekord.
Meister werden.
Den kann man sich auf den Briefkopf schreiben. Das ist ein richtiger, schöner Rekord, den man als Verein anstreben sollte.
Ich muss auch gestehen, die haben doch irgendwann diese wahnsinnige 0-0-Heimserie gehabt und ich habe tatsächlich zum Beginn der Rückrunde 3 Mal hintereinander in jedem Köln-Spiel 0-0 getippt und immer richtig gelegen und habe mich dann ein bisschen geschämt für die Tipppunkte, die ich dafür eingestrichen habe, weil irgendwie ist ein ungeiler Tipp und irgendwie war es auch so offensichtlich. Aber gut. Wo ich ja ein 0-0 vorhergesagt hatte in der letzten Folge und aber falsch gelegen habe, das war das Freitagsspiel der Straßenfeger Hamburg gegen Hertha. Und da muss man sagen, Christopher, der HSV schafft es einfach nicht, sich da unten einfach mal rauszuspielen.
Ja, das Beste an dem Spiel war, es war eigentlich auch so ein typisches 0-0-Spiel, bis dann, ja, Kleber dann dieselbige ausgeteilt hatte und ja, einfach ist relativ sinnlos mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist und es dann einfach diesen einen Freistoß gab, der dann irgendwie noch zu einer Torchance.
Ja, der dann zu einer Torchance würde. Ich höre dich gerade nicht mehr. Dafür ist ja Benny noch da, der ja bisher auch immer präsent war. Auf Benny konnte man immer zurückgreifen in diesem Podcast.
Ich bin auch wieder da,
Ja,
hallo.
ich weiß.
Achso.
Der HSV zu Hause 1-0 verloren. Also lass mal von vorne anfangen. Die haben
Oh,
es.
was heißt vorne? im Gründungsjahr, weil dann muss man ja schon fast anfangen beim Dino.
Ja, genau. Ja, lass mal in die Kreidezeit zurückgehen. Nein. Ich meine, hinten drin so ein Freistoß in der 89. der 40 Minuten in der Luft ist okay, der kann einem schon mal reinsegeln, das nervt ein bisschen. Aber was ich viel frappierender finde, sind halt einfach diese 16 Tore, die sie geschossen haben am 26. Spieltag. Was zur Hölle ist da los? Und hat es so eine Mannschaft, das meine ich jetzt nicht ketzerisch, aber hat es so eine Mannschaft überhaupt verdient, in der ersten Liga zu bleiben?
Nein.
Der Verein hat es auch aus meiner Sicht seit 3 oder 4 Jahren schon nicht mehr verdient, in der ersten Liga zu bleiben. Also ja, was soll man dazu noch sagen? Jetzt stellen sie schon einen Ex-St. Pauli-Spieler als Trainer an. Da kann man mal sehen, was für eine Not da herrscht. Ja, keine Ahnung, kann man kaum noch was zu sagen. Da kommen Pech, Unvermögen, mangelnde Klasse, vielleicht komplette Fehleinschätzungen des gesamten Vereins. Da kommt irgendwie alles zusammen und es ging jetzt ein paar Jahre gut. Und ich kann dem Verein nur wünschen, dass es vielleicht auch mal nicht gut geht und sich dann so ein bisschen auf die alten Sachen berufen wird und man sich vielleicht wieder mal neu sortieren kann.
Wobei ich mich da ehrlich gesagt frage, was sind denn die alten Dinge beim HSV, auf die man sich berufen kann?
Horst
die
Rubesch,
80er.
Ja. Horst Rubesch und das war es dann auch schon.
Felix Magath.
Uli Stein meinetwegen auch.
Okay, also es soll wieder geraucht werden. Es ist nur noch Kopfbälle.
Ja, wesentlich mehr geraucht. So ein bisschen halbvolles Stadion fände ich auch ganz gut. Nee, also ich glaube, in dem Verein ist einfach so viel schief gelaufen und übereinander geredet worden und Spielchen miteinander gespielt worden und Leute eingestellt und wieder entlassen und Personal gekauft und dann wieder weg. Und denen würde einfach mal gut tun, wenn alle Spieler, die keinen Vertrag für die zweite Liga haben oder da nicht spielen wollen, alle mal weggehen und man sich einfach irgendwie eine neue Truppe zusammenbaut, vielleicht auch mal den einen oder anderen jungen Spieler mal länger durchspielen lässt. Ich meine, das hat der Zinnbauer jetzt zumindest gemacht, aber dass man so ein bisschen Fuß fasst und dass der Verein mal, das tut einem ja schon als, ich meine, Hamburg ist mir eigentlich egal, aber ich habe ein paar Kollegen, die Hamburg-Fans sind, die leiden und leiden und leiden. Man kann es sich nicht mehr mit ansehen. Ich wünsche allen in dieser wunderschönen Stadt, dass der HSV vielleicht in den nächsten 5 Jahren mal wieder sowas wie ein normaler Fußballverein wird und nicht eine Comedy-Veranstaltung.
Erst passiert dann auf dem Transfermarkt auch irgendwie unbeschreiblich viele Fehleinkäufe irgendwie. Dann wird Lasogga fest verpflichtet für unheimlich viel Geld, der dann die Saison, glaube ich, noch gar kein Tor geschossen hat oder ein Tor. Nikolai Müller wird für relativ viel Geld aus Mainz losgeeist. Das funktioniert auch alles nicht und das passt halt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen. Und Max, du hast ja die Statistik schon angesprochen, die 16 Tore, die sie geschossen haben. Wenn du die 2 Eigentore abziehst, die Gegner geschossen haben und die 3 Elfmeter, dann sind es wie viel noch? 11? 11 aus dem Spiel heraus, mehr oder weniger. Also das ist wirklich erschreckend und eigentlich reicht das normalerweise nicht, aber wie es halt in dieser Liga so läuft, Zinnbauer hat es ja zumindest verstanden, die Defensive zu stärken. Das ist ja so ein Credo, was ich mir so ein bisschen vorhalten kann, ist, also wenn er es geschafft hat, dann zwar meist durch eine übertriebene Härte, aber es ist ja durchaus legitim, hat das dann einfach geschafft, ja, in manchen Spielen einfach dadurch zu punkten, dass er einfach die Null gehalten hat. Das Problem ist, in der aktuellen Phase reicht es dann natürlich einfach nicht und dann verlierst du natürlich auch noch so durch ein Freistoßtor gegen die Hertha, das ist natürlich dann doppelt bitter.
Ja, vor allem ganz ehrlich, da möchte ich einwerfen, ja, sie haben nur 37 Tore gefangen, aber unter anderem durch dieses grandiose 0-8 gegen die Bayern haben sie eine Tordifferenz von minus 21. Da gibt's nur noch ein Team, das schlechter ist und das ist der SC Paderborn. Also so ganz viel davon kaufen können sie sich auch nichts, wenn die Tordifferenz so furchtbar ist.
Ja, vor allem haben sie ja jetzt den Zinnbauer, der die das Defensive gestärkt hat, raus sondiert. Vielleicht kommt jetzt jemand, der die Offensive forciert und sie kriegen hinten immer 8 Stück, schießen aber vorne 12. Also für mich war symptomatisch in der Winterpause Ivica Olic zu holen als Offensivverstärker. Ist ein gewagter Schritt. Der ist zwar ein wunderbarer Spieler und wühlt und ackert, aber der ist für mich alles andere als ein Torjäger oder jemand, der große Torgefahr oder was auch immer ausstrahlt. Also beim Gegner jetzt nicht gerade Angst verursacht. Das war wieder so ein klassischer HSV-Transfer. Der war mal gut, der war mal bei uns. Das tut den Fans gut. Und am Ende bringt es dem Verein zwar nichts, aber der ist endlich wieder zurück, der verlorene Sohn. Also
man muss aber dazu sagen, dass Olic, als er gekommen ist, der Topscorer oder der Top-Torjäger in der Bundesliga war, neben Naldo bei Wolfsburg. Also ab und zu hat er schon mal getroffen, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Das Grundproblem ist ja auch nicht nur, dass sie im Sturmabschluss schwach sind, sondern dass sie es ja einfach nicht mehr auch schaffen, sich Torchancen zu erspielen. Also ich glaube, da liegt ja auch der Hase so ein bisschen im Pfeffer.
Ja.
Van der Vaart kann nicht mehr oder will nicht mehr und Holtby kann nicht mehr. Also irgendwo so da dazwischen ist ja so diese Gratwanderung in der offensiven Spielgestaltung. Und das reicht halt dann einfach auch nicht mehr eigentlich normalerweise für die Bundesliga. Da bleibt dann ja auch gar kein anderes Fazit übrig.
Ja, exemplarisch auch der Einsatz beziehungsweise die Degradierung von Julian Green. Ich weiß nicht, magst du als Bayern-Fan? Der wird ja als Jahrtausendtalent zumindest in den USA gehandelt und kam dann zum HSV und alle sagten, wow, jetzt haben wir nochmal eine richtige Rakete geholt und dann den einfach mal so ohne Not mit dem erstmal einen Facebook-Streit anzufangen und dann noch in die zweite Mannschaft versetzen. So geht man natürlich auch nicht unbedingt mit einem Leihspieler um, würde ich jetzt mal behaupten. Also
Jahrtausendtalent ist jetzt vielleicht dann tatsächlich die amerikanische Sicht auf Julian Green.
Denkt immer ein bisschen größer als wir.
Julian Green hat, glaube ich, am Samstag dann auch gleich ein Selfie gepostet. Klar, wie könnte es auch anders sein? Die kennen ja gar nicht mehr, die wissen alle gar nicht mehr, dass man am Smartphone auch noch eine andere Kamera hat. Das sollte man denen mal sagen. Ja. Mit dem Hashtag Enjoy und irgendwie Text dazu war, ja, hier, schönen Samstag euch allen. Er hat einfach das gewisse Fingerspitzengefühl, das man als Profi in diesen modernen Zeiten haben sollte.
Er ist 19, ich meine, da hatte ich auch kein Fingerspitzengefühl, sondern ein Dosenbier in der Hand, ne? Also muss man ja auch mal so sehen.
Und deswegen hast du nicht beim HSV in der Reserve gespielt, nicht mal in der Reserve.
Zum Glück.
Ja, und auf der anderen Seite, lass uns noch kurz über Hertha reden, weil das finde ich durchaus erstaunlich. Keine Ahnung wie, aber die haben es jetzt geschafft, auf den 13. Platz zu springen, haben jetzt 29 Punkte und die kommenden Aufgaben sehen durchaus machbar aus. Die spielen nach der Länderspielpause zu Hause gegen Paderborn, auswärts in Hannover und dann zu Hause gegen Köln. Ich sag mal so, wenn da irgendwie 4 Punkte runterfallen oder lasst es ein bisschen mehr sein, dann sind die durch und das hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht, nee. Also hier in Berlin ist ja eh immer härter Tristesse, aber ja, also ich hätte nicht gedacht, spricht nicht für die Liga, dass man als Hertha dann irgendwie so kurz vor Ende der Saison 4-5 Spieltage mit einer guten Serie noch den Klassenerhalt sichern kann. Erstaunlich, auch meine Meinung.
Und damit haben wir indirekt auch schon Paderborn angesprochen, denn das sind einer der Vereine, der hinter der Hertha liegt, jetzt 0-0 gegen Hoffenheim. Ich weiß nicht, was fällt einem zu diesem Spiel eigentlich?
Ja, es ist eigentlich aus Paderborn-Sicht relativ bitter gelaufen, weil sie waren ab der, jetzt müsste ich lügen, aber so um die 60. Minute rum waren sie dann eigentlich fast eine halbe Stunde in Überzahl und hatten auch so ein paar Torchancen und sie schaffen es jetzt aktuell nicht mehr, das, was sie in der Hinrunde geschafft haben, aus den ja doch relativ vielen Chancen, die sie sich erspielen, also ein bisschen so das Freiburger Phänomen, sie erspielen sich relativ viele Chancen, aber sie schaffen es einfach nicht, diese in den Tore umzumünzen. Und so lief es eigentlich auch gegen Hoffenheim. Sie hatten das Spiel eigentlich über weite Phasen im Griff. Es war auch so ein bisschen so fast äquivalent zu dem Leverkusen-Spiel, wo Leverkusen einfach abgezockt dann noch mal vor 2 oder 3 Wochen und dann einfach noch 3-0 das Ding nach Hause schaukelt. Aber ganz ähnlich lief das jetzt auch. Sie waren eigentlich über weite Teile des Spiels die bessere Mannschaft, hatten Chancen, schaffen es dann einfach auch nicht, das Tor zu machen. Und dadurch, dass alle anderen unten gewonnen haben, war dieser Punktgewinn eigentlich dann schon wieder eher 2 Punkte Verlust auf die anderen. Und das ist ja aktuell so eine Phase, die einfach unheimlich schwierig ist und die so ein bisschen erinnert an Düsseldorf vor, jetzt müsste ich lügen, 2 oder 3 Jahren, die ja auch relativ gut in die Saison reingestartet sind, aber es dann einfach so in so eine Negativspirale reingekommen sind, aus der sie sich dann nicht mehr befreien konnten und dann am letzten Spieltag noch abgerutscht sind und abgestiegen sind.
Da kann man eigentlich gar nicht so wirklich viel hinzufügen, außer dass für mich war das Einzige, was von diesem Spiel so wirklich hängen geblieben ist, diese Lakic-Posse, dass irgendein DFL-Computer es wagt, die Hoffnung des Paderborner Sturms einfach als gesperrt anzuzeigen. Ja, und so Hoffenheim, ehrlich gesagt, darüber will ich nicht reden.
Ja, war halt ein Spiel mit Paderborn mit schwarzen Trikots, Hoffenheim in Grau, Platz war auch scheiße, geregnet hat es auch. Es war eigentlich so ein richtiges Biedermeier-Spiel und ja, ein typisches 0-0.
Deutschland im Herbst, kann ich dazu nur sagen. Vielleicht kann man dann auch so irgendwie abschließend festhalten, das ist eigentlich die größte Nicht-Abstiegshoffnung für den HSV, dass da hinten einfach noch Paderborn und Stuttgart drin stehen.
Ja, das ist eigentlich durchaus möglich. Es könnte fast ein bisschen laufen wie in der letzten Saison. wo sich der HSV ja mit 28 Punkten gerettet hat. Ganz ähnlich könnte es jetzt auch so ein bisschen sein, dass sich Paderborn und Stuttgart einfach nicht mehr vorbeihiefen können. Wobei der Punktabstand ja jetzt noch relativ gering ist.
Mhm. Ja, es ist jetzt wieder muckelig eng unten. Das ist ja auch mal ganz angenehm. Und damit können wir jetzt diese schier unerträgliche Spannung in der Liga jetzt über 2 Wochen noch ertragen. Während der Länderspielpause, während Deutschland Australien wegfiel 1-0 und dann gegen Georgien sich ein 2-1 erkämpft und wahrscheinlich dann und vermutlich dann alle Dortmunder wieder ausgefallen sind. Das haben wir vorhin vielleicht vergessen anzusprechen. Klar, Dortmund steht gerade gar nicht so schlecht da, aber man muss ja erstmal gucken, wie viele Spieler von der Länderspielreise wieder zurückkommen. Das ist ja immer gar nicht so klar.
Ja, aber andererseits, sie haben ja jahrelang geschimpft, dass ihre Spieler nicht spielen. Jetzt sollen sie mal, ne? Jetzt spielen sie halt und dann sind die halt verletzt. So ist das nun mal.
Ach, Benni, ich mag, wie du einfach über den Dingen stehst. Auch über so Rivalitäten, die es manchmal gibt.
Nee, ich kann das abstreifen. Da muss man auch neutral sein in so einem Moment.
Ja, absolut. Man soll als Sportberichterstatter auch nicht Fan sein. Das machst du schon richtig.
Genau so sieht's aus.
Sehr schön. Ihr Lieben, habt ihr noch irgendetwas diesem Spieltag hinzuzufügen?
Nee, ich wollte noch mal lobend erwähnen, dass der Christopher offenbar tatsächlich Paderborn gegen Hoffenheim sich angeguckt hat. Klasse. Also ein Zuschauergast bei Sky offenbar. Wir fragen uns nämlich sehr oft bei so Spielen, ob da in der Sky-Redaktion so Spiele gemacht werden wie komm, lass mal nicht übertragen und gucken, ob es einer merkt. So solche Sachen halt. Ne? Aber es gab offenbar einen Zuschauer. Sehr schön. Also finde ich gut.
Ja, ich war der fürs Matchfixing verantwortlich war.
Ja, okay. Sehr schön.
Ja, Wahnsinn. Das macht doch echt Hoffnung bezüglich Auslandsvermarktung. Es tut mir leid, dass ich in jeder Folge darauf zu sprechen komme. Aber es ist einfach, die Bundesliga wundert sich, warum andere Milliarden bekommen. Ja, wir haben halt Paderborn gegen Hoffenheim. Ja, oder Mainz gegen Wolfsburg. Wobei das ja wenigstens sportlich ein interessantes Spiel war.
Ja, aber es interessiert in Peking leider gelinde gesagt keine Sau, außer wenn Wolfsburgs Chinese eingewechselt wird. Aber der spielt ja derzeit nicht mehr im Kader. Also das wird schon relativ schwierig.
Naja, aber das wird ja alles besser, wenn wir den Spieltag noch weiter zerstückeln und dann auch Montagabend spielen, weil dann gewinnen wir auch die Europa League, ganz, ganz sicher vielleicht.
Ja.
Und ja, dann wird alles schön.
Dann kriegt auch der Fan beim Eintritt ins Stadion vielleicht 10 Euro, weil die Vereine so viel Geld verdienen.
Stimmt, weil das ja das Erste wäre, was die Vereine machen würden. Vereine sind ja dafür zurück bekannt.
Zurück an die Fanzahlen, ja.
Ja,
ich glaube,
genau.
Vorweg geht Hannover 96, aber das ist nur eine Vermutung, die ich jetzt am Ende nochmal so in den Raum stellen möchte.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird Martin Kind das auch persönlich austeilen. Und immer zusammen mit offenen Briefen, weil die jetzt wahrscheinlich nur noch so miteinander kommunizieren. Irgendwann im ganzen Verein gibt es nur noch offene Briefe. Da schreibt dann die Putzfrau einen offenen Brief an den Typen, der schon wieder den Kaffeefilter nicht raus aus der Kaffeemaschine raus hat und so weiter.
Das ist für mich der Fußball der Zukunft.
Reiner Kindergeburtstag.
Ja.
Mit dieser optimistischen Prognose möchte ich dann auch diese Folge beschließen. Ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei war. Benni Kuhlhoff von Elf Freunde. Vielen Dank, Benni.
Ja, ich danke euch. Ciao.
Und Christopher von mirsanroth.de bei Twitter als @ramz. Vielen Dank.
Danke dir.
Tschüss.
Dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter. Wir freuen uns sehr über iTunes-Rezensionen. Da kommen auch wieder lyrisch sehr anspruchsvolle immer mal wieder rein. Da freuen wir uns drüber. Ihr könnt auch gerne das Tribünengespräch abonnieren. Da gibt es in der aktuellen Folge ein Gespräch zum Thema Fußballdoping. Und ansonsten sage ich, genießt die Länderspielpause. Lasst es bei Deutschland gegen Georgien mal so richtig krachen. Und dann hören wir uns wieder, wenn der nächste Bundesligaspieltag vorbei ist. Vielen herzlichen Dank und bis dahin. Ciao.